Kapitel 4 – Die Wirkung der göttlichen Gerichtsbotschaft im 19. Jahrhundert. Einen schlichten Landmann, der zunächst der Bibel zweifelnd gegenüberstand, aber dennoch von dem aufrichtigen Verlangen erfüllt war, die Wahrheit zu erkennen, erwählte Gott, die Botschaft von der Wiederkunft Christi zu verkündigen. Gleich vielen anderen Glaubensmännern hatte William Miller in seiner Jugend Armut kennengelernt, sich dabei aber zu einem strebsamen, bescheidenen Menschen entwickelt. Seine Familienangehörigen zeichneten sich durch Freiheitsliebe, Ausdauer und patriotisches Denken aus, Eigenschaften, die auch seinen Charakter bestimmten. Sein Vater war Hauptmann in der amerikanischen Revolutionsarmee, und die Entbehrungen, die Miller in seiner Kindheit und Jugend ertragen musste, hatten wohl die Ursache in der Abwesenheit des Vaters während jener stürmischen Zeit. William Miller, ein gesunder und kräftiger Mann, zeigte bereits in seiner Kindheit eine außergewöhnliche Begabung. Sein reger Geist war ständig bestrebt, sich ein umfangreiches gutes Wissen anzueignen. Wenn es ihm auch nicht möglich war, eine akademische Bildung zu erlangen, hatte er doch viel Freude am Studieren. Seine Gewohnheit, alles gründlich zu durchdenken, schenkte ihm ein gesundes Urteilsvermögen und verhalf ihm zu einem umfassenden Wissen. Man schätzte ihn wegen seines vorbildlichen Charakters, er war bekannt als aufrichtiger, hilfsbereiter Mensch. Durch seine Tatkraft und seinen Fleiß erwarb er sich schon früh sein Auskommen, dennoch gab er es nicht auf, weiterhin zu studieren. Er bekleidete mit Erfolg verschiedene Ämter. Der Weg zu Reichtum und Ansehen in dieser Welt schien ihm offen zu stehen. Seine Mutter war eine fromme Frau, und er selbst war bereits in seiner Kindheit empfänglich für den christlichen Glauben. Doch in seiner Jugend geriet Miller in die Gesellschaft von Deisten, sie vertraten die Ansicht, dass Gott zwar die Welt geschaffen habe, aber auf ihre Erhaltung keinen weiteren Einfluss nimmt, eine zuerst in England im 17. Jahrhundert vertretene Anschauung, die einen starken Einfluss auf ihn ausübten, zumal sie vorbildliche Bürger, freundliche und wohltätige Leute waren. Da sie inmitten einer christlichen Umwelt lebten, waren sie in gewissem Maße davon geprägt worden. Die Vorzüge, durch die sie Achtung und Vertrauen gewannen, hatten sie im Grunde genommen der Bibel zu verdanken, und doch waren diese guten Gaben so verfälscht worden, dass sie einen Einfluss ausübten, der dem Worte Gottes entgegenwirkte. Durch den Umgang mit ihnen kam Miller schließlich dahin, ihre Anschauungen zu teilen. Die damals allgemein übliche Auslegung der Schrift bot ihm unüberwindliche Denkschwierigkeiten. Doch auch seine neue Glaubensüberzeugung, die Gottes Wort beiseite setzte, konnte ihm nichts Besseres bieten, und so blieb er in seinem Herzen unbefriedigt. Immerhin bekannte er sich ungefähr 12 Jahre lang zu diesen Auffassungen. Als er 34 Jahre alt war, kam er durch die Wirkung des Heiligen Geistes zu der Erkenntnis, dass er ein Sünder ist. In seinem bisherigen Glauben hatte er die Gewissheit einer Seligkeit jenseits des Grabes nicht finden können. Die Zukunft erschien ihm düster und unheimlich. Mit diesem Zustand quälte sich Miller mehrere Monate lang herum, bis Folgendes geschah. Plötzlich, so berichtet er selbst, wurde ich von dem Wesen des Heilandes tief beeindruckt. Es leuchtete mir ein, dass es einen gibt, der so gut und barmherzig sein konnte, sich selbst für unsere Übertretungen zu opfern und dadurch vom Tod für unsere Sünden zu erretten. Ich fühlte, wie barmherzig ein solches Wesen sein müsse und stellte mir vor, dass ich mich diesem Retter in die Arme werfen und seiner Gnade vertrauen könnte. Aber die Frage quälte mich, wie kann bewiesen werden, dass es ein solches Wesen gibt? Ich erkannte, dass außerhalb der Bibel kein Nachweis für die Wirklichkeit eines solchen Heilandes oder gar für ein zukünftiges Dasein zu finden war. Nur die Bibel berichtet von einem Heiland, wie ich ihn brauchte. konnte ein nicht inspiriertes Buch Grundsätze entwickeln, die den Bedürfnissen einer in Sünde gefallenen Welt so vollkommen entsprachen? Für mich gab es nun keine andere Antwort, als dass die Heilige Schrift eine Offenbarung Gottes sein muss. So wurde mir die Bibel zur Freude, und in Jesus fand ich meinen Freund. Der Heiland wurde für mich der Auserkorene unter vielen Tausenden, und die Heilige Schrift, die zuvor dunkel und voller Widersprüche schien, erwies sich als meines Fußes Leuchte und als ein Licht auf meinem Wege. Ruhe und Zufriedenheit zogen in mein Herz. Ich erkannte Gott, den Herrn, als einen Fels inmitten der Stürme des Lebens. Fortan widmete ich mich ganz der Bibel, und ich kann sagen, dass ich sie mit großer Freude durchforschte. Ich fand, dass mir noch nicht die Hälfte gesagt worden war, und ich konnte es nicht fassen, dass ich ihre Schönheit und Herrlichkeit nicht eher gesehen hatte. Unverständlich war mir nur, dass ich sie je hatte ablehnen können. In ihr wurde alles offenbart, was mein Herz sich wünschen konnte. Sie bot ein Heilmittel für jeden Schaden meiner Seele an. Bald verlor ich den Gefallen an anderem Lesestoff, und mein Herz sehnte sich, die Weisheit zu erlangen, die von Gott kommt. Bliss, Memoirs of William Miller 65-67. Öffentlich bekannte sich Miller zu der Glaubensüberzeugung, die er zuvor verachtet hatte. Seine ungläubigen Freunde aber waren nicht müßig, die Beweise ins Feld zu führen, die er zuvor selbst oft genug gegen die göttliche Autorität der Heiligen Schrift angewandt hatte. Er konnte darauf zunächst nichts entgegnen, sagte sich aber, dass die Bibel, wenn sie Gottes Wort ist, sich selbst verteidigen müsse. Was zur Belehrung des Menschen gegeben war, musste auch seinem Verständnis angepasst sein. Miller entschloss sich daher, die Heilige Schrift zu durchforschen, um herauszufinden, wie es sich wirklich mit den scheinbaren Widersprüchen verhält. So bemühte er sich, alle vorgefassten Meinungen abzulegen und verglich Bibelstelle mit Bibelstelle, ohne irgendwelche Kommentare heranzuziehen. Lediglich der angegebenen Parallelstellen und einer Konkordanz bediente er sich. Regelmäßig und planvoll betrieb er dieses Studium. Mit dem ersten Buch Mose begann er, und unter bedächtigem Lesen der Verse ging er nicht schneller voran, als sich ihm der Sinn der Texte erschloss, so dass ihm nichts unklar blieb. War ihm eine Stelle unverständlich, dann verglich er sie mit anderen, die in irgendeiner Beziehung zu dem betrachteten Thema standen. Jedes Wort prüfte er bezüglich seiner Bedeutung für den Inhalt der Bibelstelle, und wenn seine Auffassung darüber mit allen verwandten Schriftaussagen übereinstimmte, war für ihn die Schwierigkeit überwunden. So fand er immer wieder, dass es für eine Stelle der Heiligen Schrift, die schwer zu verstehen ist, eine Erklärung in einem anderen Teil der Schrift gibt. Da er unter ernstem Gebet um göttliche Erleuchtung in der Schrift forschte, wurde das, was ihm vorher dunkel erschienen war, nun seinem Verständnis klar. Er erfuhr die Wahrheit des Psalmwortes: Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Unverständigen. Das Studium der Weissagungen. Mit großer Aufmerksamkeit studierte er das Buch Daniel und die Offenbarung, wobei er in gleicher Weise wie beim Studium der anderen Teile der Heiligen Schrift vorging. Zu seiner großen Freude fand er, dass die prophetischen Bilder und Gleichnisse zu deuten waren. Dabei stellte er fest, dass die Weissagungen, sofern sie schon in Erfüllung gegangen waren, buchstäblich eingetroffen waren. All die verschiedenen Zeichen, Bilder und Gleichnisse konnten entweder in ihrem unmittelbaren Zusammenhang erklärt oder durch Hinweise an anderen Stellen der Schrift näher bestimmt werden, so dass sie buchstäblich verstanden werden konnten. Miller sagt dazu: So wurde mir die Gewissheit, dass die Bibel eine Kette offenbarter Wahrheit ist, so deutlich und klar mitgeteilt, dass selbst der einfache Mann sie erkennen kann. Bliss 70. Seine Anstrengungen wurden belohnt, immer klarer öffnete sich seinem Verständnis die Wahrheit, und immer deutlicher konnte er die großen Umrisse der Weissagungen erkennen. Engel des Himmels lenkten seine Gedanken und führten ihn zum Verständnis des Wortes Gottes. Indem er die Weissagungen, die sich noch erfüllen sollten, danach beurteilte, wie Prophezeiungen in der Vergangenheit eingetroffen waren, gewann er die Überzeugung, dass die damals verbreitete Auffassung von einer tausendjährigen Herrschaft Christi auf Erden, einem Millennium vor dem Ende der Welt, nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmte. Diese Lehre, die von einem tausendjährigen Reich der Gerechtigkeit und des Friedens vor der persönlichen Wiederkunft des Herrn ausgeht, schiebt den Tag des Gerichtes Gottes weit in die Zukunft hinaus. So angenehm diese Lehre auch vielen gewesen sein mag, so steht sie doch im Widerspruch zu den Lehren Christi und seiner Apostel. Sie hatten vielmehr angekündigt, dass Weizen und Unkraut miteinander wachsen sollten bis zur Ernte, dem Ende der Welt, und dass es mit den bösen Menschen und Betrügern je länger, je ärger wird. In den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen, das Reich der Finsternis wird bestehen bis zur Ankunft des Herrn, und alsdann wird der Frevler offenbart werden, welchen der Herr Jesus umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung. Die Lehre von einer Bekehrung der ganzen Welt und einer geistlichen Herrschaft Christi auf Erden wurde weder von den Aposteln noch von der Urgemeinde verkündigt. Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts bürgerte sich diese Ansicht ein. Wie jeder andere Irrtum, hatte auch dieser gefährliche Folgen. Er führte die Menschen zu der Ansicht, dass die Wiederkunft des Herrn erst in ferner Zukunft zu erwarten sei. Das hielt sie davon ab, die Zeichen des nahen Kommens Christi zu beachten und erzeugte in ihnen ein Gefühl der Sorglosigkeit und Sicherheit, das keineswegs begründet war. So wurden viele dazu verleitet, die notwendige Vorbereitung auf die Begegnung mit ihrem Herrn zu vernachlässigen. Miller aber erkannte, dass die Heilige Schrift ganz deutlich die persönliche und buchstäbliche Erscheinung Christi lehrt. Paulus sagt, denn er selbst, der Herr, wird mit Befehlen dem Wort mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und Jesus erklärt, dann werden sie kommen sehen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Denn wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Die Heere des Himmels werden ihn begleiten, und des Menschen Sohn wird kommen in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm. Er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten. Bei Jesu Erscheinen werden die gerechten Toten auferweckt und die gerechten Lebenden verwandelt werden. Paulus sagt dazu, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Und in seinem Brief an die Thessalonicher sagt er, nachdem er ihnen das Kommen des Herrn vor Augen gestellt hatte, die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft, und werden so bei dem Herrn sein alle Zeit. Erst zur Zeit der persönlichen Wiederkunft Christi wird sein Volk das Reich ererben. Der Herr sagte, wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, gleich wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Aus diesen angeführten Schriftworten ist zu ersehen, dass bei der Wiederkunft des Menschensohnes die Toten unverweslich auferstehen und die Lebenden verwandelt werden. Durch diese Verwandlung werden sie zubereitet, in das Reich Gottes einzugehen, denn Paulus schreibt, Fleisch und Blut können nicht das Reich Gottes ererben, auch wird das Verwesliche nicht erben das Unverwesliche. In seinem gegenwärtigen Zustand ist der Mensch sterblich, das Reich Gottes aber ist unverwelklich, ewig. Darum kann der Mensch, so wie er ist, das Reich Gottes nicht ererben. Wenn aber Jesus kommt, wird er seinem wartenden Volk Unsterblichkeit verleihen, dann ruft er sie, das Reich einzunehmen, das ihnen zugesprochen ist. Diese Aussagen der Schrift waren für Miller deutliche Beweise dafür, dass die Ereignisse, von denen man damals annahm, dass sie vor der Wiederkunft Christi stattfänden, so die allgemeine Friedensherrschaft und die Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden, erst mit der Wiederkunft Christi eintreten werden. Ferner fand er, dass alle Zeichen der Zeit sowie der Zustand der Welt durchaus der prophetischen Darstellung der letzten Tage entsprachen. Allein durch das Studium der Bibel kam er zu der Schlussfolgerung, dass die Zeit der Geschichte auf dieser Erde ihrem Abschluss nahe ist. Die Bedeutung biblischer Zeitangaben. Ein anderer Beweis, der mich in meinem Nachdenken wesentlich beeinflusste, sagte Miller, waren die Zeitangaben der Heiligen Schrift. Ich erkannte, dass vorhergesagte Ereignisse, die sich bereits in der Vergangenheit erfüllt hatten, tatsächlich zur bestimmten Zeit eingetroffen waren. Die 120 Jahre bis zur Sintflut, die 7 Tage, die ihr vorangingen, und die 40 Tage des prophezeiten Regens, der 400-jährige Aufenthalt der Kinder Abrahams im fremden Land, die 3 Tage in den Träumen des Mundschenken und des Bäckers in Ägypten, die 7 Jahre Pharaos, die 40 Jahre in der Wüste, die 3,5 Jahre Hungersnot, Vergleiche, die 70-jährige Gefangenschaft, die 7 Zeiten Nebukadnezars und die 7 Wochen, die für die Juden bestimmt waren. Daniel 9,24 bis 27. Die durch diese Zeiten begrenzten Ereignisse waren einst alle geweissagt worden und hatten sich dann in Übereinstimmung mit den Prophezeiungen erfüllt. Bliss 74.75. Als Miller bei seinem Bibelstudium verschiedene prophetische Zeitabschnitte fand, die seinem Verständnis gemäß bis zur Wiederkunft Christi reichten, gewann er die Überzeugung, dass es sich um vorher bestimmte Zeiten handelte, die Gott seinen Knechten offenbart hatte. Mose sagt, was verborgen ist des Herrn, unseres Gottes, was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich. Und durch den Propheten Amos erklärt der Herr, er tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Die aufmerksamen Leser des Wortes Gottes dürfen deshalb gewiss sein, für die gewaltigsten Ereignisse der menschlichen Geschichte deutliche Hinweise in den Schriften der Bibel zu finden. Miller sagte, da ich völlig davon überzeugt war, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und dass nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht wurde, sondern dass die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist, und uns zur Lehre geschrieben ist, auf dass wir durch Geduld und den Trost der Schrift die Hoffnung festhalten. Konnte ich auch die prophetischen Zeiten der Bibel unserer ernsten Aufmerksamkeit genauso wert achten wie jeden anderen Teil der Heiligen Schrift. So kam ich in meinen Bemühungen um Verständnis des Wortes Gottes schließlich dahin, dass wir keineswegs berechtigt sind, die prophetischen Zeitangaben zu übergehen, wenn es Gott für gut befunden hat, sie uns zu offenbaren. Bliss 75.